Einen wunderschönen guten Morgen zusammen und ein herzliches guten Morgen auch an unseren Standort in Neckarsulm. Vielleicht können wir die mal mit einem ganz großen Applaus begrüßen. Es ist so schön und so ein Privileg, Kirche jetzt schon an zwei Standorten zu sein und zu wissen, es kommen noch mehr dazu. Und ein ganz lieben Gruß. Wir hatten hier heute Morgen schon wirklich eine, glaube ich, sehr bewegende Lobpreiszeit. Auch euch ganz herzlichen Dank, wie ihr euch jede Woche wieder neu investiert und uns einfach vor Gott bringt. Und das ist das Schönste, was es gibt. Und ihr Lieben, ich möchte mit einer Frage in diese Predigt starten und wende dich doch mal deinem Nachbar zu und sag ihm, wo du deinen letzten Urlaub verbracht hast. Ganz kurz. Es ist immer die Gefahr, wenn man sowas macht, da werden gleich alle Urlaubserinnerungen ausgetauscht. Es sollte einfach nur ein Land genannt werden. Und ich habe schon bei manchen Gesichtern, da kommt hier gar keine Ruhe mehr rein. Ich hoffe, ihr in Neckarsulm, ihr seid ein bisschen zivilisierter. Ihr Lieben, ich habe hier einige Wow, ich habe einige mitleidige Blicke gesehen. Aber ich würde mal jede Wette machen, niemand von euch hat gesagt, mein letzter Urlaub war in der Wüste. Nee, das ist jetzt kein Urlaubsland, wo wir wahrscheinlich einen Flug hinbuchen und eine gute Zeit verbringen. Eine Wüste kann unfassbar faszinierend sein. Es ist eine Schönheit da drin verborgen und trotzdem wirkt es sehr karg, sehr öde. Man fährt vielleicht mal auf einer Expedition durch, aber es ist sicher kein Land, wo man einen ganzen Urlaub verbringen will. Es ist kein Ort, wo Leben sprießt, wo irgendwo die Bäche durchfließen. Es ist trocken und man verliert auch ganz schnell die Orientierung da drin. Und auch in unserem Leben gibt es Wüstenzeiten, wo alles auf einmal trocken und hoffnungslos wirkt, wo wir die Orientierung verlieren, wo wir auf einmal in einer Phase drin sind, wo wir eigentlich nicht rein wollten und trotzdem auf einmal mittendrin stecken. Und darüber, das so hat es Julia auch gerade vorhin schon gesagt in der Anmoderation, darüber soll es jetzt die kommenden zwei Wochen gehen, heute und nächste Woche. Was heißt es denn, wenn ich in der Wüstenzeit drinstecke? Wie komme ich da durch? Und heute wollen wir uns vor allem mal diese Lektionen, die auch eine Wüstenzeit für uns haben kann, genauer angucken. Denn ihr Lieben, es ist keine Frage, ob ich in eine Wüstenzeit komme. Jemand hat mal gesagt, es gibt genau drei Kategorien von Menschen. Entweder sie sind vor einer Wüstenzeit, mittendrin oder gerade durch. Wir alle werden eine Wüstenzeit in unserem Leben mal erleben. Die Frage ist eher, wie kommen wir da raus? Wie kommen wir heraus? Wie gestärkt oder auch geschwächt kommen wir aus einer Wüstenzeit? Wie gehe ich damit um? Und viele von euch können heute Morgen sicherlich über eine eigene Wüstenzeit berichten. Ich bin ganz persönlich auch erst im letzten Jahr durch eine schwere Wüstenzeit gegangen. Jede ist anders. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Vielleicht auch jetzt beim Hören der Predigt. Vielleicht bist du mittendrin und sagst gerade, du hast doch keine Ahnung. Und dann sage ich ja, ich habe keine Ahnung. Und doch habe ich Ahnung. Und manchmal verliert man auch den Blick daraus, was Gott auch in der Wüstenzeit tun kann. Man sieht nichts mehr. Und auch wenn du sagst, ich war vielleicht noch nie in der Wüste drin und es ist nicht so mein Thema, dann möchte ich dir heute Morgen einfach aufzeigen, wie gut, fürsorglich und treu unser Gott ist. Und wenn man die Bibel liest, dann liest man ganz oft von Wüstenzeiten. Die bekannteste ist wahrscheinlich die Wüstenzeit des Volkes Israel, die durch die Wüste gezogen sind. Wir lesen von der Wüstenzeit von Abraham, wir lesen von der Wüstenzeit von der Magd von Abraham, von Hagar, die mit ihrem Kind in die Wüste geschickt worden ist. Und wir lesen sogar von der Wüstenzeit von Jesus, der gleich nach seiner Taufe in die Wüste geschickt wurde. Und auch wenn es ganz unterschiedliche Begebenheiten sind, gibt es einiges, was wir daraus auch an Generellem für uns heute mitnehmen können. Und das möchte ich jetzt mal anschauen. Ich glaube, das Erste ist, auf ein Hoch kann ein Tief folgen. Es kommt ganz flach daher, aber da steckt was drin. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du kommst von einer mega christlichen Konferenz. Du hast Gott erlebt und denkst, jetzt kann es doch nur noch aufwärts gehen. Und eine Woche später hängst du voll in den Seilen und denkst, was ist jetzt passiert? Es kommt ein Hoch und gleich darauf ein Tief, wo du dir nicht erklären kannst, wie du dorthin gekommen bist. Und ganz ähnlich ging es einem, den wir heute ein bisschen näher anschauen wollen. Das war einer, der hat eigentlich die imposanteste Geschichte, die es im Alten Testament gibt, erlebt. Der hat krass Gottes Wirken erlebt, ist der Prophet Elia. Und in dieser Zeit, als Elia gelebt hat, da gab es so einen Dauerkonflikt unter den Menschen, nämlich wer ist eigentlich der wahre Gott? Da gab es Jahwe, den Gott Israels, und es gab Baal. Und die Menschen haben irgendwie nicht gewusst, wohin, und viele sind dem Baal hinterher. Und dann gab es einen Showdown an einem Tag auf dem Berg Karmel. Elia fordert die Baalspriester heraus und sagt, hey, wir grillen heute einen Stier. Wir machen ein Riesenfest. Wir legen den da drauf, wir legen den hin und jetzt gucken wir mal, welcher Gott wird Feuer vom Himmel regnen lassen. Und die Baalspriester, die probieren alles, die tanzen um den Stier herum. Die rufen, die schreien einen halben Tag lang. Mittags haben sie schon fast keine Stimme mehr. Und Elia, also der ist schon echt ganz schön frech und sagt, na, wo ist denn euer Gott? Macht der gerade Pause? Ist er auf dem Klo? Also das fragt er tatsächlich und macht sich richtig über die lustig. Die probieren alles, nichts passiert. Dann kommt Elia. Elia schichtet Steine auf und er setzt nochmal eins drauf und sagt, hey komm, wir wässern diesen Altar, wo der Stier jetzt liegt, nochmal ordentlich durch. 12 Kübel Eimer Wasser noch da drüber. Das Ding ist pitschenass, rundrum ein richtiger Bach. Und dann sagt er so, Gott, und jetzt mach. Und dann kommt ein Feuer. Das verzehrt alles. Das verzehrt nicht nur den Stier, sondern die Steine, das Wasser. Nichts mehr ist da. Er hat gewonnen. Und dann auch noch mal eins drauf, die Dürrezeit, unter der das Volk schon lange leidet. Es ist vorbei, ein Riesenregen kommt. Und wir würden doch alle sagen, boah, Elia, das ist doch der Spitzenmoment, oder? So, und dann passiert eins. Eine wütende Frau reicht aus. Ihr Männer, manche sitzen da, nicken. Ihr Frauen, eine wütende Frau, Isabel, die Tochter von einem Baalspriester, zornig ohne Ende und lässt dem Elia eine Nachricht zukommen. Und was macht Elia? Er rennt in die Wüste, er rennt weg. Nicht nur 5 Kilometer, nicht nur 10 Kilometer, er rennt eine Riesenstrecke. Das ist eine Strecke wie von hier bis nach Frankfurt. Rennt er auf seinen Sohlen, dass sie wirklich qualmen. Und dann, irgendwann, hockt er unter einem Ginsterbusch und will nur noch sterben. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Ein absolutes Hoch. Höher geht's eigentlich nimmer. Der erlebt Gott. Und bäm, ein paar Tage später sitzt er unter diesem Ginsterstrauch und will nur noch sterben. Da ist ein Fass übergelaufen. Und irgendwann war es ihm doch zu viel und er kann nimmer. Also die erste Lektion, die wir lernen können, auf ein Hoch kann ein Tief kommen. Und du brauchst dich nicht dafür verurteilen, was jetzt passiert ist. Es kann passieren. Wenn wir Jesus angucken, auf dieses Hoch der Taufe folgt es tief in der Wüste. Auf das Hoch seines Einzugs nach Jerusalem folgt es tief seines Todes. Und so ist es auch oft in unserem Leben. Auf meine Ordination letztes Jahr, dieses Hoch, folgte eine Tiefe, eine Wüste, wie ich sie noch nie erlebt habe. Es kann passieren. Du erlebst coole Dinge mit Gott. Und auf einmal hast du das Gefühl, Gott ist gar nicht mehr da. Er scheint weg. Aber die zweite Lektion ist, Gott ist da. Er verlässt dich nicht. Er versorgt dich. Ganz oft denken wir, Gott hat sich abgewendet. Ich spüre ihn nicht mehr. Aber lass dir gesagt sein, deine Gefühle sind nie gar nie ein Indiz dafür, ob Gott da ist oder ob er nicht da ist. Wenn Gott in seinem Wort verspricht, ich werde bei euch sein bis ans Ende der Tage, dann gilt das Wort, dann ist es ein Versprechen. Wenn du denkst, Gott ist nicht mehr da, dann ist es eine der Lügen, der wir so oft aufsitzen. Gott ist gegenwärtig, gerade in unseren Wüstenzeiten, unabhängig, was du gerade fühlst oder nicht fühlst. Denn Gefühle können täuschen. Was macht Gott in dem Moment? Er kommt nicht mit Vorhaltungen. Er sagt nicht, meine Güte, Elia, jetzt hast du doch das alles erlebt. Was ist denn mit dir los, Kerle? Jetzt sitzt du da unter diesem Strauch. Was machst du denn eigentlich? Völlig versagt auf der ganzen Linie. Das macht Gott nicht. Er sieht, was Elia in diesem Moment braucht, nämlich Versorgung und Ruhe. Plötzlich wurde Elia von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand bei ihm und sprach zu ihm, Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Wie fürsorglich versorgt ihn Gott. Elia kann ausruhen, er kann zur Ruhe kommen, er wird versorgt. Das steht nicht nur mit Brot und Wasser, sondern mit einem Brot, was auf einem warmen Stein gebacken wurde. Es war warm, es war frisch, es war lecker. Und ein Krug Wasser, Gott versorgt. Und ihr Lieben, so eine Versorgung kann ganz unterschiedlich aussehen. Manchmal brauchen wir wirklich was zu essen und zu trinken. Manchmal brauchen wir aber auch, was unsere Seele wieder Nahrung gibt. Und als ich letztes Jahr in diesem ganz tiefen Tief war und eigentlich dachte, jetzt kann es fast nimmer schlimmer kommen. Ich war gerade der erste Tag in der Klinik, in die ich dann gehen musste. Und ich habe gedacht, jetzt bin ich am absoluten Tiefpunkt. Und ich habe mich Gott wirklich ganz weit weg gefühlt. Ich habe gedacht, schlimmer kann es jetzt eigentlich gar nicht mehr kommen. Gott, wo bist du? Was ist passiert mit mir? Warum bin ich jetzt auf einmal da? Und dann kam eine Nachricht von jemandem hier aus der Gemeinde, die gesagt hat, Melanie, ja, eigentlich sollen wir dich jetzt nicht anschreiben, das wissen wir. Aber Gott hat mir was aufs Herz gelegt und das möchte ich dir jetzt einfach mitteilen. Und sie hat mir zwei Verse aus der Bibel gegeben. Psalm 18, Vers 2 und 3. Was sie nicht wusste, ist, dass das mein Taufvers war. 10 Jahre zuvor war das der Taufvers, der über mich ausgesprochen wurde. Und in dem Moment hat Gott nochmal mit diesem Psalm zu mir gesagt, Melanie, ich bin dabei, ich bin da. Und ich fühlte mich versorgt. Einfach nur durch Worte, wo ich gemerkt habe, meine Seele kann jetzt heil werden. Ich bin versorgt, Gott ist da. Und wir alle brauchen irgendwas anderes in unserer Wüstenzeit. Aber ich will dir sagen, Gott versorgt dich. Gott versorgt dich und er ist bei dir. Manchmal ist auch eine Wüstenzeit die beste Zeit, Realist zu werden. Realist über mich und Realist über Gott. Die Wüste kann ein Ort der Selbstbegegnung sein, weil nichts anderes mehr da ist. Ich beschäftige mich nämlich mal mit dem, was in mir ist. Weil wie oft denken wir in diesen Hochzeiten, wenn alles richtig toll und gut läuft, wie stark und standhaft unser Glaube ist. Wie stark und standhaft bin ich. Und dann kommt eine Wüstenzeit und du merkst, wie schwach du eigentlich bist. Du merkst, dass die Stärke gar nicht aus dir heraus generiert werden kann. Eine Wüstenzeit zeigt dir auf, wie es tatsächlich in dir aussieht. Und es zeigt, ob du Gott tatsächlich vertraust. Weil ganz ehrlich, in guten Zeiten ist es nicht schwer, Gott zu vertrauen, wenn alles toll läuft. Aber in den Wüstenzeiten zeigt es sich, ob dein Glaube ein Fundament hat, ob er dich tragen kann. Und wenn du merkst, dass Sorgen und Ängste kommen, dann merkst du, dass Gott dir da was zeigen will, dass da vielleicht noch Vertrauen wachsen darf. Genauso, wenn du anfängst, auf einmal Dinge selbst wieder in die Hand zu nehmen, dann kann es sein, dass Gott dir zeigen will, dass du noch Dinge abgeben kannst. Wenn unser Leben hell ist, ist es kein Problem, im Lobpreis mitzusingen. Gott, du bist treu. Gott, du kannst alles. Gott, du tust alles. Aber in der Wüste das mitzusingen, hat nochmal viel mehr Tiefe, ihr Lieben. Aber wir brauchen Wüstenzeiten. Wir brauchen sie, weil ich glaube, dass unser Glaube, unser Vertrauen genau dann wächst, wenn unser Vertrauen herausgefordert ist. Und ich glaube, dass heute Morgen hier Menschen sind und auch in Neckarsulm sitzen, mit denen Gott etwas vorhat, wo Gott den nächsten Schritt gehen will, wo Gott eine Verheißung oder eine Berufung aufs Leben gelegt hat. Und ich glaube, dass es nötig ist, dass wir durch manche Wüstenzeit hindurchgehen, um so stark zu werden, um das, was danach kommt, zu bestehen. Das allerbeste Beispiel dafür ist das Volk Israel. Das Volk Israel ist aus Ägypten befreit worden. Eigentlich so ein Halleluja-Moment. Alles wird gut. Und sie sollten in dieses gelobte Land gehen. Dort war die große Verheißung für dieses Volk. Aber dann sind sie erstmal in die Wüste gegangen. Und ganz abgesehen davon, dass die wirklich länger in der Wüste waren, als sie eigentlich hätten bleiben sollen, hat Gott von Anfang an einen Umweg vorgesehen gehabt. Im 2. Mose steht, nachdem der Pharao die Israeliten hatte ziehen lassen, führte Gott sie nicht auf der Straße in Richtung des Philisterlandes, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Und ich habe mal eine Karte mitgebracht, vielleicht können wir die kurz anzeigen. Wir kommen hier aus Ägypten, aus Westen, genau, nicht ohne Seife waschen, genau, hier Westen. Wir kommen aus Westen und hier genau ist der Weg in das Land der Philister. Eigentlich schön oben, schön ausgebaute vierspurige Kamelstraße mit einigen McDonalds noch an der Seite und Barista-Bars und was es noch alles gibt. Das war wirklich diese Hauptverkehrsstraße. Aber was macht Gott? Der führt sie da schön unten runter. Der führt sie schön durch die Wüste. Gott dachte, das Volk könnte seinen Entschluss ändern und nach Ägypten zurückkehren, wenn es merkt, dass ihm Kämpfe bevorstehen. Wenn die ganz schnell dort gewesen wären und hätten gemerkt, was es heißt, dieses Land einzunehmen, hatte Gott die Furcht, dass die sagen, nee, komm, lass uns mal schnell wieder nach Ägypten zurückgehen. Das Volk musste erst lernen, Gott zu vertrauen. Es musste bereit sein für diese Kämpfe, die ihm bevorstehen. Gott lässt uns da nicht unvorbereitet reingehen. Wenn Gott was mit dir vorhat, lässt er dich nicht unvorbereitet da reingehen. Darum ließ Gott sie einen Umweg machen auf der Wüstenstraße, die zum Schilfmeer führt. So zogen die Israeliten wie eine Armee geordnet aus Ägypten fort. Und Gott behielt Recht. Die kamen an diese Stelle. Und sie waren diesem Kampf nicht gewachsen. Und sie mussten nochmal extra Runden drehen. Ihr Lieben, eine Wüstenzeit lässt mich ganz viel lernen. Über mich und über Gott und über das Leben. Warum? Weil in der Wüstenzeit Dinge wegbrechen, die ansonsten für mich normal sind. Eine Wüstenzeit lässt mich einen Fokus haben auf das, was wirklich wesentlich ist. Durch eine Wüstenzeit können wir Lektionen lernen, die wir sonst nie begreifen würden. Damit ich das anpacken kann, was Gott für mich vorgesehen hat, muss ich aber wissen, wie es in mir aussieht. Ich muss wissen, ob und Gott muss auch wissen, bin ich für diese Kämpfe bereit, die da kommen? Bin ich für das bereit, was er vorgesehen hat? Und eine Wüste ist genau der Ort, wo ich das lerne, was nötig ist. Und wo ich lerne, Gott zu vertrauen und wo ich verändert und vorbereitet werde. Eine Wüste heißt, ich verlasse mich drauf, was Gott tut, und zwar mit allem. Und auch wenn dein Leben in der Wüste gerade nicht nach Segen aussieht, verlass dich drauf, dass ein Segen wieder kommen wird und du vielleicht gerade jetzt darauf vorbereitet wirst. Elia war an dem Punkt unter diesem Busch, da war er am Ende. Aber Gott war mit ihm noch lange nicht fertig. Wenn wir heute im Neuen Testament lesen, wie oft Elia genannt wird, das ist der am häufigsten genannte Prophet des Alten Testaments. Er war derjenige, der auf dem Berg der Verklärung Jesus gemeinsam mit Mose begegnet ist. Er war der größte Prophet überhaupt. Und dieser größte Prophet überhaupt sitzt unter einem Busch und weint. So ist Gott. Er lässt ihn da aber nicht sitzen. Und wenn es in deinem Leben eine Zeit gibt, wo du sagst, ich kann nicht mehr, heißt es noch lange nicht, dass Gott nicht mehr mit dir kann. Wir sehen eine Wüste oft als Scheitern, aber für Gott ist es anders. Er sieht eine Wüste als Chance, auch eine Chance an Wachstum, vor allem an tiefen Wachstum. Und so sagt der Engel, steh auf und iss. Und er schläft wieder. Und nachdem er gestärkt hat, ruft er ein zweites Mal unter diesem Busch hervor und sagt, steh auf und iss, sonst schaffst du den Weg nicht, der vor dir liegt. Gott sieht den Weg, auch wenn wir ihn noch nicht sehen. Und irgendwann können wir wieder aufstehen und weitergehen. Und der schönste Punkt und die schönste Lektion überhaupt ist, Wüstenzeit ist Begegnungszeit. In allen Geschichten, die wir über die Wüste lesen, lesen wir immer, da gibt es immer eine Übereinstimmung, nämlich dass Menschen Gott begegnen. Gott lässt dich nicht alleine in deiner Wüste. Und er begegnet dir auf eine zum Teil ganz innige und neue Art und Weise. Beim Volk Israel war er dabei, Tag und Nacht. Feuersäule, Wolkensäule, Zelt der Begegnung, Stiftshütte, er war permanent da. An Hagar ist er vorbeigelaufen, an dieser Magd, er war da. Sie ist Gott begegnet. Und Gott begegnet da auch Elia und er möchte ihm noch mehr begegnen. Und wisst ihr, wir Menschen, wir können ganz schön viel Last tragen in unserem Leben. Wir sind wirklich ganz schön belastbar. Darin sind wir ganz schön fleißig. Ja, nicht aufgeben. Immer weiter. Es muss einfach immer weitergehen. Und man merkt gar nicht, was man so mit sich rumträgt. Und dann kann es sein, es kommt ein Tropfen und dein Fass läuft über. Und das Trügerische in unserer Zeit ist, wenn man sich mit Menschen unterhält, ganz viele Menschen sagen, boah, ich bin müde. Ich bin so ausgelaugt, ich bin irgendwie so fertig. Aber ihr Lieben, wenn wir nur müde wären, dann gibt es ein ganz einfaches Rezept. Geh 3 Tage lang früh schlafen, schlaf dich aus und du bist nicht mehr müde. Aber oft ist unsere Seele müde, ist unsere Seele geschwächt. Und dann reicht Schlaf nicht aus. Uns fehlt nicht Schlaf an den meisten Stellen. Ich glaube, dass uns eine innige Begegnung mit unserem guten Gott fehlt, die uns wieder stark macht, die uns wieder aufrichtet. Eine Berührung mit Gott, Berührung von Gott und eine Berührung mit seiner Gnade. Und wir leisten so viel, aber eine Frage an dich ist, wann hast du das letzte Mal eine tiefe Begegnung mit Jesus gehabt? Eine tiefe Begegnung mit Gott. Das Herz berührt, wo du deine Last ablegen kannst, wo du dich ausruhen kannst, wo du dich versorgt fühlst. Elia brauchte diesen Moment der Stärkung. Es ging einfach nicht weiter für ihn. Er brauchte diesen Moment, wo er gestärkt wird. Und es gibt nur eine Person im ganzen Universum, die dir diese Stärke und Versorgung geben kann. Und das ist unser guter Gott. Und Elia steht auf. Und er läuft weiter. Er läuft aber nicht hinein ins nächste Getümmel, hinein zu den nächsten Propheten, die er dann niedermetzelt oder was auch immer, sondern er läuft noch weiter rein in die Wüste. Der Weg, den ihm der Engel gezeigt hat, er führte nicht raus aus der Wüste, sondern er führte noch tiefer rein. Als wir gerade diese Karte gesehen haben, der führt ganz bis nach unten an diesen Zipfel unten. Dahin ging's. Er stand auf, er aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Berg Horeb ist der Berg, wo Gott Mose begegnet ist. Wo Mose 40 Tage auf diesem Berg war. Und Elia wanderte 40 Tage zu diesem Berg hin, um Gott zu begegnen. Da sollte ihm Gott das nächste Mal begegnen. Elia hatte Kraft für den weiteren Weg und er sollte genau dorthin. Wir werden uns diese Begegnung nächste Woche noch angucken. Aber für heute ist diese Frage, die so entscheidend ist in Wüstenzeiten. Wohin läufst du? Versuchst du so schnell wie möglich aus dieser Wüste wieder rauszukommen? Versuchst du so schnell wie möglich irgendwas zu tun, dass diese Wüstenzeit zu Ende geht? Oder gehst du zu Gott? Läufst du auf Gott zu? Gehst du zu dem Ort, wo du sagst, da will ich dir begegnen? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir aus unserer Wüstenzeit herausgehen. Entweder du kommst bitter heraus oder du kommst besser heraus. Entweder du bist verbittert über deine Wüstenzeit oder du bist gestärkt. Du wirst nicht unverändert aus einer Wüstenzeit herausgehen, weil sie dich verändern wird. Maßgeblich für das, wie du aber herauskommst, wird eins sein, nämlich in welche Richtung bist du gegangen. Hast du an Gott festgehalten oder nicht? Bist du auf ihn zugelaufen oder nicht? Und ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, den ich so schön fand, aber auch so herausfordernd. Nämlich, eine Wüste wird zum Geschenk, wenn sie dich in die Abhängigkeit von Gott führt. Eine Wüste, egal wie schlimm sie ist, kann zum Geschenk für dich werden, wenn sie dich in die Abhängigkeit von Gott führt. Und in Jeremia 17 lesen wir ein paar Verse, die uns vielleicht auch auf die Spur bringen können, wie wir uns von Gott abhängig machen können. Da steht, ich, der Herr, sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet, seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Und ihr Lieben, wenn ihr eine Pflanze habt, die hat einen Drang, nämlich sich nach Wasser auszustrecken. Die geht so lange, bis sie Wasser findet. Und eine der beeindruckendsten Pflanzen, die ich kenne, mit dem größten Wurzelwerk, mit der längsten Wurzel, die es überhaupt gibt, ist der Feigenbaum. Und der Feigenbaum hat seine Heimat eigentlich in Südafrika. Südafrika, wissen wir, ist ein trockenes und ein dürres Land. Und er wächst auf Gestein und er trägt Frucht. Und warum? Weil sich seine Wurzel durch massives Gestein hindurchdringen kann. Weil er dicke Erdschichten durchdringt. Und diese Wurzel wird bis zu 120 Meter lang. So lange gräbt die sich durch und durch und durch, bis sie Wasser findet. Und nur so kann er überleben. Und die Wurzel hört erst auf zu wachsen, wenn sie an diesem Wasser angekommen ist. Auch wir haben immer wieder einen Drang, uns nach dem auszustrecken, wo wir denken, da ist Leben. Aber das richtige Leben, das, wo wir diese Nahrung bekommen, da, wo wir diese Auferbauung wieder bekommen, sagt Gott, ist der Mann, der seine Wurzeln an diesen Bach ausstreckt. Das Vertrauen und seine Hoffnung auf mich legt. Wir alle haben in der Wüstenzeit ein Verlangen nach Sicherheit, nach Kontrolle, nach Wiederherstellung, nach Halt. Aber den einzigen Halt, den wir finden können in der Zeit, ist Gott. Gott wird dich in dieser Zeit tragen und halten. Eine Zeit, in der wir vielleicht nicht mehr auf menschliche Kraft vertrauen können, weder mir noch anderen. Meine eigene Kraft hat nimmer gereicht, überhaupt nicht. Die Kraft von anderen, die mich noch tragen wollten, hat auch nimmer gereicht. Aber ich habe festgehalten an Gott. Und ich habe gesagt, Gott, mein ganzes Leben fliegt mir um die Ohren. Aber ich halte mich an dir fest. Und wenn ich nichts mehr habe, egal wie, aber an dir halte ich fest. Egal wie ich hier rauskomme und egal was du danach mit mir vorhast oder auch nicht vorhast, ist mir egal. Aber ich kann mich nur an dir festhalten. Und wenn es einen Rat von mir an dich in der Wüstenzeit gibt, ist, halt dich an Gott fest. Lass dich von ihm tragen. trag nicht mehr selber, sondern lass dich von ihm tragen. Schau auf ihn. Er wird dich durchtragen, ganz sicher. Ich habe oft gefragt, Gott, ich weiß nicht warum, aber ich halte an dir fest. Halt dich an Gott fest. Und im Rückblick kann ich sagen, war die Wüste angenehm? Nein. Es ist nichts, wo ich einen Urlaub buchen würde. Ganz sicher nicht. Möchte ich nochmal dorthin? Nein. Ohne Übertreibung, ihr Lieben, es war die schlimmste Zeit wahrscheinlich in meinem Leben. Aber möchte ich sie missen? Nein. Weil es zugleich die schönste Zeit in meinem Leben war. Wenn dich nichts mehr trägt und du merkst, welche Tragkraft Gott hat, es gibt nichts Schöneres als das im Leben. Ich möchte sie nicht missen. Mein Glaube, würde ich heute sagen, ist tiefer, verändert, standfester. Und ich weiß, die nächste Wüstenzeit, sie wird kommen, ganz bestimmt. Aber ich will daran festhalten, dass Gott gut ist für alle Zeit, in jeder Wüstenzeit. Und wenn du in der Wüstenzeit drin bist und wieder rausgehst, so schnell vergessen wir das, was Gott Gutes in unserer Wüste tut. Erinnert euch immer wieder dran, wie gut Gott ist. Unsere Wüste wird zum Geschenk, wenn sie dich in die Abhängigkeit von Gott führt. Und noch ein Gedanke ganz zum Schluss. Wir sagen oft, ein Leben ist gesegnet, wenn. Was würdest du sagen, wann ist ein Leben gesegnet? Wenn sich große Dinge auftun, wenn ich Geschenke erhalte, wenn mein Leben gut ist, wenn sich alles erfüllt, was ich mir wünsche und ich so von Wolke zu Wolke hüpfen kann, das fühlt sich doch nach Segen an, oder? Was würdet ihr sagen? So richtig schön. Wenn mir alles gelingt, aber ist Segen nicht so viel mehr? Nämlich darüber hin ein tiefes Geborgensein in Gott. Gerade in herausfordernden Zeiten kann ich da nicht, gerade da, Segen erleben, den mir sonst nichts geben kann. Wenn nichts anderes mehr trägt, kann ich nicht gerade dann diesen Segen erleben, indem ich merke, Gott trägt mich und erhält mich. Und mein Glaube wird stärker. Mein Gott hat mir in meiner Wüstenzeit Halt gegeben. Er hat mich versorgt. Und er hat mir eine neue Tiefe gegeben. Er hat mich verändert. Und die Wüstenlektion heute, die ich euch mitgeben will, ist, auf ein Hoch kann ein Tief kommen. Aber Gott ist mit dir und er versorgt dich. Er bereitet dich auf einen Segen vor, der kommt. Und deine Wüstenzeit ist eine Begegnungszeit mit Gott. Sie wird dir zum Geschenk, wenn du dich auf Gott verlässt. Und die Frage am Ende lautet, vertraust du Gott? Vertraust du ihm gerade auch in Wüstenzeiten, dass er die Kontrolle hat und dass er dir begegnen möchte? Und ihr Lieben, lasst uns doch aufstehen. Und ich weiß nicht, wo du gerade heute bist. Vielleicht steht dir die nächste Wüstenzeit bevor. Dann möchte ich für dich beten, dass du einfach diese Worte im Herzen behältst und dich nicht überrumpeln lässt und denkst, nur mir passiert es. Ich will dir sagen, in deiner Wüstenzeit, du bist nicht allein. Vielleicht bist du auch gerade mitten in der Wüstenzeit drin und sagst, Melanie, du weißt nicht, wo ich drin stecke. Dann sage ich, ja, das weiß ich nicht, aber Gott weiß. Und er ist mit dir und er begleitet dich. Und vielleicht bist du gerade aus einer Wüstenzeit draußen. Dann darfst du jetzt einfach mit mir in so einen Dank einstimmen über einen Gott, der trägt und der uns einfach besser macht, der uns nicht bitter werden lässt, sondern der uns stärkt. Und Gott, dir sei alle Ehre. In den guten Zeiten, wo wir dir nur zujubeln, wo wir merken, Gott, du bist da und du tust Wunder und wir dürfen dich erleben, aber noch mehr ehren wir dich über unsere Wüstenzeiten, wo du bei uns bist, wo du uns nicht hängen lässt, wo du uns stärkst, wo du uns lehrst, wo du uns trägst, wo du einfach dich nicht abwendest, sondern zum Teil neben uns sitzt, mit uns weinst, wo du uns aufhilfst, wo du uns versorgst und wo wir einfach wissen dürfen, Gott, in unserer Wüste, wir sind nicht allein. du bist der größte Wüstenexperte überhaupt. Du hast die größte Wüste erlebt, die man als Mensch erleben kann. Und du hast sie besiegt. Und auch unsere Wüste wird besiegt mit deiner Kraft, weil du mit uns bist und in uns lebst. Dir sei alle Ehre. Amen.
Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim Podcast der Yes-Kirche. Ich hoffe, dass die nachfolgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt.